Fokus Nachhaltigkeit. Das neue Reporting stellt die Unternehmen vor große Herausforderungen. Fit für die Nachhaltigkeit. Der Podcast des Instituts der Wirtschaftsprüfer begleitet Sie durch den Dschungel der Regelungen. Hier teilen Expertinnen und Experten aus der Wirtschaftsprüfung ihr Wissen. Freuen Sie sich auf zwei spannende Folgen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir dürfen Sie ganz herzlich zur dritten Staffel unserer Podcast-Serie Fit für die Nachhaltigkeit begrüßen. Sie wissen wahrscheinlich, in dieser dritten Staffel widmen wir uns dem Thema Prüfung schwerpunktmäßig. Und wir hatten in der ersten Staffel bereits einen Überblick über grundsätzliche Aspekte der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und das würden wir gerne jetzt in dieser Folge zu ausgewählten Themen etwas im Detail vertiefen. Wir, das sind in diesem Fall vor allen Dingen der Herr Löffler von Deloitte, er ist dort Partner im Bereich Audit und mindestens genauso wichtig, er arbeitet in verschiedenen IDW-Gremien mit. Er ist vor allen Dingen Vorsitzender des Hauptfachausschusses und aber auch Mitarbeiter in der AG-Prüfung der CSRD-Berichterstattung. Und in dieser Rolle, Herr Löffler, ich glaube, das darf ich sagen, besonders prädestiniert, dass wir uns mit diesem Thema heute hier in der kompakten Podcast-Form beschäftigen. Mein Name ist Bernd Stiebi. Ich leite hier im IDW den Bereich Financial and Sustainability Accounting und habe die Freude, Sie hier auch heute durch dieses Interview zu führen. Ja, lieber Herr Löffler, legen wir los. Bevor wir ins Detail gehen, ist es vielleicht auch nochmal ganz gut, dass wir als kleinen Einstieg uns nochmal die wesentlichen Vorgaben der CSRD-Richtlinie zum Thema Prüfung vor Augen führen und im Anschluss versucht man dann ein bisschen das tiefer zu bringen.
Ja, vielen Dank, Herr Stiebi, erstmal und hallo und vielen Dank auch, dass ich heute hier sein darf und sehr gerne ein paar Einsichten oder Aspekte dazu zu den Vorgaben der CSRD. Also die CSRD sieht eine Pflicht zur externen inhaltlichen Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts, nämlich zunächst mit begrenzter Prüfungssicherheit vor. Und dabei tritt diese Prüfungspflicht dann gestaffelt in Kraft. Große kapitalmarktorientierte Unternehmen, die sind jetzt 2024 dran mit der erstmaligen Prüfung. Und ab 2025 gilt dann diese Prüfungspflicht für die weiteren Unternehmen, insbesondere für große Kapitalgesellschaften. Und nach dem Grundsatz in der CSRD ist diese Prüfung von dem Abschlussprüfer des Unternehmens durchzuführen. Es gibt aber Mitgliedstaatenwahlrechte in der CSRD, nämlich auch andere Wirtschaftsprüfer und darüber hinaus auch sogenannte unabhängige Erbringer von Bestätigungsleistungen können für die Prüfung der Nachhaltigkeitsberichte zugelassen werden. Am 24. Juli 2024 wurde der Regierungsentwurf des CSRD-Umsetzungsgesetzes veröffentlicht und der sieht vor, dass die Prüfung von einem Wirtschaftsprüfer durchgeführt werden darf, der auch Abschlussprüfer sein kann. Also zugelassen sind Wirtschaftsprüfer und Abschlussprüfer derzeit nach dem Entwurf des Umsetzungsgesetzes. Und noch anschließend für die Geschäftsjahre 2024, weil die Zeit ja schon etwas fortgeschritten ist, im Zusammenhang mit der Bestellung des Nachhaltigkeitsprüfers gibt es eine Übergangsregel, nämlich hat die Hauptversammlung oder die Gesellschafterversammlung bisher keinen Prüfer für den Nachhaltigkeitsbericht bestellt, gilt der bestellte Abschlussprüfer als Prüfer für den Nachhaltigkeitsbericht.
Ja, lieben Dank. Ich glaube, das war nochmal hilfreich, so als Einstieg. Wenn wir dann etwas mehr ins Detail gehen, würde ich vorschlagen, starten wir mit der Frage, worauf sich die inhaltliche Prüfung, die ja nun erstmals vorgesehen ist, denn genau zu erstrecken.
Ja, was zu prüfen ist, ergibt sich auch konkret aus dem CSRD-Umsetzungsgesetz, das derzeit, ja wie schon erwähnt, als Regierungsentwurf vorliegt. Und danach hat sich die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts darauf zu erstrecken, ob der Lagebericht gemäß dem neuen 289b bis 289e HGB erweitert worden ist. Und in diesen genannten Vorschriften ist dann auch der Inhalt des Nachhaltigkeitsberichts geregelt. Und dieser basiert aber natürlich auch auf den bekannten ESRS, den European Sustainability Reporting Standards, die den Inhalt der Nachhaltigkeitsberichterstattung weiter konkretisieren. Und die Prüfung umfasst darüber hinaus eben auch noch das elektronische Berichtsformat des Lageberichts und die Auszeichnung des Nachhaltigkeitsberichts, das nennen wir ja ESEF bekanntermaßen, und auch die Vorgaben des Artikel 8 der Taxonomieverordnung. Analoge Regelungen gelten dann aber auch für die Prüfung des Konzernnachhaltigkeitsberichts.
Ja, lieben Dank. Nun gibt es ja keine Prüfung ohne Prüfungsstandards. Und wir haben in der ersten Folge, glaube ich, auch schon gehört, dass die EU-Kommission sich ja die Vorgabe gegeben hat, bis zum 1.10.2026 Prüfungsstandards für die Prüfung mit begrenzter Sicherheit anzunehmen. Das kommt natürlich für die erste Prüfungssaison zu spät. Wie stellt sich vor diesem Hintergrund der aktuelle Stand dar?
Ja, was die Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung anbelangt, Standards, das IAASB als internationaler Standardsetter für Prüfungsstandard hat jetzt am 20. September 2024 genau den ISSA 5000 verabschiedet. ISSA gleich International Standard on Sustainability Assurance. Und die finale offizielle Veröffentlichung dieses Prüfungsstandards ist jetzt für Mitte Dezember 2024 vorgesehen. ISSA 5000 ist für die Prüfung noch von Nachhaltigkeitsberichterstattung entwickelt worden. Es ist ein prüferunabhängiger Prüfungsstandard. Das heißt, andere Prüfinstitutionen können ihn auch nutzen, also andere als Wirtschaftsprüfer. Und ferner ist ISSA 5000 ein Standalone-Standard, also er funktioniert alleine. Und er ist auch Berichterstattungsrahmenwerk unabhängig. Und Berichterstattungsrahmenwerk unabhängig, was für ein Wort bedeutet, er adressiert die Prüfung von allen Nachhaltigkeitsberichterstattungen, also auch zum Beispiel die des ISSB und die EFRS S1 und S2. Jedoch aber eben nicht direkt die Prüfung von europäischen CSRD-Nachhaltigkeitsberichten. Allerdings muss man sagen, dann auch noch aufgrund der späten offiziellen Veröffentlichung von ISSA 5000, nämlich erst Ende dieses Jahres, wird für die Prüfung von CSRD-Nachhaltigkeitsberichten 2024 dann doch der ISAE 3000 in den meisten Fällen die Basis darstellen. Und dieser Standard ist aber nicht wie ISSA 5000 speziell auf die Prüfung von Nachhaltigkeitsberichterstattung ausgerichtet.
Das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Der ISAE 3000 ist ja für vielfältige Arten von Prüfungen geschrieben worden, insofern auch eher allgemein gehalten. Wie können Prüfer denn vor diesem Hintergrund konkret vorgehen und welche Unterstützungsleistungen kann es dazu geben?
Ja, das ist absolut richtig. Zunächst hat das IAASB selbst schon eine sogenannte Non-Authoritative Guidance herausgegeben und ich kürze hier mal ab, weil der Name so lang ist, man nennt sie die EER Guidance. Diese erläutert die Anwendung von ISAE 3000 bezüglich Nachhaltigkeitsinformationen. Im IDEW wurden jedoch ISAE 3000 und auch eben die genannte EER Guidance bereits in der Vergangenheit als Grundlage für die Prüfung der nicht finanziellen Berichterstattung genutzt. Und beide stellt auch eine wichtige Basis für die EPS 990 und 991 dar. Ja, und um die Anwendung des ISAE 3000, der jetzt eben im ersten Schritt zur Anwendung kommen wird, für die Prüfung der Nachhaltigkeitsberichte zu vereinfachen, entwickelt das IDEW aktuell ein Fragen- und Antwortenpapier, das regelmäßig fortgeschrieben werden soll. Und in diesem Fragen- und Antwortenpapier werden die aus Sicht der IDEW-Gremien eben zentralen Fragestellungen zur Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten adressiert. Dabei sollen auch bereits neue Anforderungen aus dem ISSA berücksichtigt werden, wenn es sinnvoll ist, muss man dazu sagen. Und die erste Veröffentlichung ist jetzt auch am 15.10., das war letzten Dienstag, erfolgt. Und da sind Hinweise zum Auftragsbestätigungsschreiben enthalten, zur Anwendung von ISAE 3000 und auch zu grundsätzlichen Unterschieden zwischen begrenzter und hinreichender Sicherheit. Zuletzt möchte ich in diesem Zusammenhang aber auch noch auf die vom CAOB im Auftrag der EU-Kommission jetzt auch Ende September herausgegebenen sogenannten unverbindlichen Leitlinien für die Prüfung der CSRD-Nachhaltigkeitsberichte hinweisen. Da geht es um die Prüfung mit begrenzter Sicherheit. Und diese Leitlinien sollen eine inhaltliche Durchführung der Prüfung der Nachhaltigkeitsberichte unterstützen, solange die EU-Kommission nicht ihre entsprechenden Prüfungsstandards veröffentlicht hat. Und zu diesen Leitlinien muss man sagen, im Rahmen der öffentlichen Konsultation des Entwurfs wurden einzelne Regelungen schon stärker kritisiert. Leider wurden die Kritikpunkte dann vom CAOB nur wenig aufgegriffen und in der finalen Fassung sind dann sogar neue Punkte aufgenommen worden, die Anlass zur Kritik geben. Aber ungeachtet dessen werden wir natürlich auch beim IDEW diese CAOB-Leitlinien bei der Abfassung der Fragen und Antworten berücksichtigen.
Ja, lieben Dank für die erschöpfende Auskunft für 2024. Wenden wir uns jetzt mal dem Jahr 2025 zu. Wir hatten ja den ISA 5000 gerade schon angesprochen. Wird dieser dann für das Geschäftsjahr 2025 anwendbar sein? Und in welchem Verhältnis steht er dann möglicherweise zu einem Standard, den gegebenenfalls die EU-Kommission annehmen will?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das IDW plant jetzt eine zeitnahe Übersetzung des ISSA 5000. Darüber hinaus soll dieser dann in ein ISSA.de umgewandelt werden, der dann eben auch deutsche Besonderheiten der CSRD-Prüfung reflektiert. Ein solcher ISSA.de kann dann auch für das Geschäftsjahr 2025 wichtig sein, wenn bis dahin noch keine keine Standards von der EU-Kommission verabschiedet sind, für begrenzte Sicherheit immer. Darüber hinaus wird der ISSA 5000 eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Prüfungsstandards der EU-Kommission spielen, denn die EU-Kommission hat auch wiederum das CAOB mit sogenannten Technical Advice beauftragt, also einer fachlichen Beratung. Und da geht es darum, wie muss der ISSA 5000 ergänzt werden oder reduziert werden, um ihn eben an die europäischen Besonderheiten oder Zusatzanforderungen nicht anzupassen, sondern eben, ja, dass man das auch noch berücksichtigt in gesamten Prüfungsstandards der Kommission, und europäische Besonderheiten stellen dann in diesem Zusammenhang eben zum Beispiel die doppelte Wesentlichkeitsanalyse der Unternehmen oder eben die ESEF-Prüfung dar.
Die EU-Kommission hat sich ja eine Machbarkeitsstudie vorgenommen oder eine Machbarkeitsbewertung vorgenommen, jetzt in den nächsten Jahren, wo wir eben die Prüfungspflicht mit begrenzter Sicherheit haben, wie es denn dann mit einer möglichen Prüfung mit hinreichender Sicherheit aussieht, und sollte dann ja auch bis zum 1.10.2028 einen entsprechenden Standard entwickeln und annehmen. Auch wenn das Ganze vielleicht noch ein bisschen Zukunftsmusik ist, ist vielleicht aber trotzdem nochmal ganz hilfreich, hier den Unterschied zwischen der Prüfung mit begrenzter und hinreichender Sicherheit nochmal kurz zu erläutern.
Ja, teile ich. Da wird man abwarten müssen, wie es dann 2028 aussieht. Aber es ergeben sich in verschiedenen Phasen der Prüfung dann auch Unterschiede zwischen begrenzter Sicherheit und hinreichender Sicherheit. Ein Beispiel sind eben Prüfungshandlungen im Bereich oder in Bezug auf Risiken. Der ISAE 3000 fordert bei begrenzter Prüfungssicherheit eine Risikowürdigung, während bei hinreichender Sicherheit eine Risikobeurteilung vorzunehmen ist. Und ISSA 5000, da gibt es bei beiden Arten der Prüfungssicherheit eine Risikobeurteilung, allerdings auf unterschiedlichen Ebenen. Wenn es um begrenzte Prüfungssicherheit geht, ist es die Ebene der Angaben. Und wenn es dann um hinreichende Prüfungssicherheit geht, geht man tiefer auf die sogenannte Aussagenebene der Angaben, auch Assertions. Ja, oder ihr kennt es als Assertions. Ja, und bei der Reaktion auf Risiken wesentlicher falscher Darstellungen ergeben sich ebenfalls Unterschiede, auch wieder im Hinblick auf die Ebenen, wenn man dann Prüfungshandlungen plant. Aber ein Punkt ist hier wirklich ganz wichtig. Bei begrenzter Prüfungssicherheit ist im Fall von Anzeichen für wesentliche falsche Angaben die Prüfung zu vertiefen. Das ist dann der sogenannte Deep Dive. Und dabei ist man dann gegebenenfalls schon nah an hinreichender Prüfungssicherheit. Aber insgesamt lässt sich feststellen, dass die Prüfung mit hinreichender Sicherheit grundsätzlich deutlich umfangreicher ist als mit begrenzter Prüfungssicherheit.
Ja, lieben Dank. Ich glaube, das war wirklich hilfreich, das nochmal zu betonen. Nun kommt nach der Prüfung das Prüfungsurteil. Welche Hinweise oder Erkenntnisse haben wir, wie konkret das Prüfungsurteil zur Nachhaltigkeitsberichterstattung aussehen soll?
Ja, im Moment gibt es dazu etwas zunächst mal in der CSRD selbst. Danach erteilt der Prüfer im Rahmen eben eines Auftrags zur Erlangung begrenzter Prüfungssicherheit ein Urteil darüber, ob die Nachhaltigkeitsberichte insgesamt mit den Anforderungen der CSRD respektive des nationalen Umsetzungsgesetzes natürlich übereinstimmen. Und dabei ist dann auch eben einzubeziehen die Beachtung der ESRS einschließlich der doppelten Wesentlichkeitsanalyse des Unternehmens. Und ferner ist auch ein Urteil abzugeben zur Beachtung der Anforderungen EU-Taxonomie und auch Beachtung der Anforderungen ESEF. Die Umsetzung im Regierungsentwurf im Moment orientiert sich allerdings nicht so stark an dem Wortlaut der Richtlinie, sondern eher an 322 AGB. Das sind ja Regelungen für den Bestätigungsvermerk auf Basis hinreichender Sicherheit. Und Diese Anforderungen müssen dann nochmal weiter analysiert werden, aber daran arbeitet auch gerade eine Arbeitsgruppe im IDW, um zeitnah dann auch mit einem entsprechenden Template herauszukommen, dass die Praxis dann zugrunde legen kann für ihre Prüfungsvermerke. Schlussendlich werden aber auch die Prüfungsstandards der EU-Kommission dann dazu Anforderungen enthalten. Das ist dann aber vielleicht 25, 26. Ja, und lassen Sie mich vielleicht noch auf einen Punkt hinweisen, weil die Kommission hat sich dazu jetzt auch noch mal geäußert in einem Frage-Antwort-Papier. Da geht es um die Frage 70. Die ist mittlerweile schon bekannter. Da gibt die Kommission vor, dass man es mit einem Fair Presentation Framework zu tun hat und auch eben Fair Presentation zu beurteilen hat oder ja zu beurteilen hat und auch die Vollständigkeit aus dieser doppelten Wesentlichkeitsanalyse. Das muss auch noch mal genauer analysiert werden. So ganz verstanden hat das der Berufsstand im Moment noch nicht, aber das sehen wir dann noch mal.
Ja, lieben Dank. Sicherlich aber auch noch mal ein wesentlicher Punkt, der, glaube ich, wirklich der Klärung bedarf. Ja, zum Schluss sollten wir uns vielleicht noch mal so ein bisschen der Prüfungspraxis zuwenden. Wo sind da aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen für die anstehenden Prüfungen?
Ja, wir wissen alle, glaube ich, und die Anforderungen an die CSRD-Nachhaltigkeitsberichte sind sehr hoch. Das sind hohe Anforderungen, die an die Unternehmen gestellt werden. Vor diesem Hintergrund befinden sich die Unternehmen häufig auch noch in der Umsetzung und sie hatten für diese auch wenig Zeit. Das bedeutet zum Beispiel, dass häufig der Reifegrad der Systeme, die ja unter oder eine Berichterstattung auch speisen, noch nicht sehr hoch sein wird. Und Prozesse sowie Kontrollen können sehr heterogen und auch vielleicht noch nicht völlig ausgereift sein. Ja, und es bestehen doch noch erhebliche Auslegungsunsicherheiten zu den Anforderungen der ESRS. Das macht es eben für die Unternehmen nicht leichter und für uns Prüfer natürlich auch nicht. Und vielleicht noch ein Beispiel im Hinblick auf die Wertschöpfungskette. Kann es eben schwierig sein, dann Prüfungsnachweise zu erhalten oder sie sind einfach weniger verlässlich als aus dem Konzern selbst heraus. Das sollte dann im Prüfungsvermerk aber auch klargestellt werden und daran arbeitet das IDW auch gerade an einer entsprechenden Passage für den Prüfungsvermerk.
Ja, um das Stichwort Auslegungsunsicherheit ESRS aufzugreifen, da haben wir ja auch ein Beispiel, wo wir quasi an Hilfen für die Praxis arbeiten, insbesondere im Rahmen der Modulverlautbarung, wo wir verschiedene Module jetzt so nach und nach sozusagen herausgeben wollen. Ja, dann die allerletzte Frage vor dem Hintergrund der Herausforderungen. Vielleicht nochmal ein paar Tipps, so will ich es mal nennen. Was kann der gut vorbereitete Prüfer tun?
Naja gut, ich glaube, da gelten die allgemeinen Regeln für gute Prüfungen, nämlich frühzeitige Abstimmung zwischen Unternehmen und Prüfer, frühzeitiger Start der Prüfungstätigkeiten, soweit das eben möglich ist. Das kann dann aber auch schon eine projektbegleitende Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts sein, die zum Beispiel mit der Beurteilung der Wesentlichkeitsanalyse dann auch startet. Am Ende geht es aber meines Erachtens dann um Kommunikation, Kommunikation und Kommunikation. Das ist entscheidend. Aber wir müssen auch sehen, wir bleiben als Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer in der Prüferrolle und beurteilen unabhängig und eigenverantwortlich die Übereinstimmung der Nachhaltigkeitsberichte mit den Anforderungen des CSRD-Umsetzungsgesetzes und der ESRS. Und wenn wir da Fehler oder Auslassungen feststellen, werden wir diese beurteilen und gegebenenfalls auch Konsequenzen für den Prüfungsvermerk ziehen, also diesen einschränken, versagen oder wir erteilen wegen eines Prüfungshemmnisses keinen Prüfungsvermerk. Wir sind als Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer verpflichtet, die bestehenden Regularien umzusetzen und unsere Berufspflichten eben auch einzuhalten. Die Diskussion darüber, ob die CSRD zu hohe Anforderungen an die Unternehmen stellt, ist offenkundig, das hören wir jetzt vielfach. Aber als Berufsstand können wir das nicht glattziehen. Unsere Aufgabe ist und bleibt es auch bezüglich der CSRD-Nachhaltigkeitsberichte qualitativ hochwertige und unabhängige Prüfungen durchzuführen. Das ist unsere Aufgabe.
Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Lieber Herr Löffler, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, auch im Namen aller, die hier und heute dabei gewesen sind, für diese wertvollen Ausführungen. Wir werden im Rahmen der weiteren Folgen dieser Staffel das eine oder andere Thema sicherlich nochmal aufgreifen. Bis dahin können wir eigentlich wie immer nur unsere Homepage, Stichwort Nachhaltigkeit, empfehlen, wo Sie alle Materialien, alle Initiativen, die wir zu diesem wichtigen Thema entfalten, auch finden können. Ja, wir sind froh oder wären froh, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Und bis dahin verabschieden wir uns ganz herzlich von Ihnen und wünschen alles Gute.
Vielen Dank, Herr Stiebi.
Das war der erste Part dieser Folge. Bleiben Sie dran. Nun folgt ein weiteres spannendes Thema.
Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unserer Serie Fit für die Nachhaltigkeit. Wir sind ja in der dritten Staffel angekommen und da wollen wir uns bekanntlich schwerpunktmäßig mit dem Thema der Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung beschäftigen. Und heute wollen wir unseren Fokus legen auf die Vorbereitung der eigenen WP-Praxis auf diese wichtige Aufgabe. Wir sind sehr froh, dass wir heute als unsere Expertin Frau Waha Fischer begrüßen dürfen. Sie ist Partnerin bei Forvis Mazars und hat sich freundlicherweise bereit erklärt, dass wir heute dieses Interview mit ihr führen dürfen. Mein Name ist Bernd Stiebi. Ich leite hier im IDW den Bereich vom Financial und Sustainability Reporting und bin froh, dass ich heute mit Ihnen zusammen durch diese Folge entsprechend durchgehen kann. Ja, kommen wir zur ersten Frage, liebe Frau Fischer. Die Pflicht zur externen Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung ist ja nun erstmals durch die CSRD bzw. das ja im Moment in Umsetzung befindliche Gesetz eingeführt worden in der Europäischen Union. Nun ist ja die Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten aber doch nichts Neues für den Berufsstand. Können Sie uns zu Beginn ein paar Worte da zum Stand der bisherigen Entwicklung sagen?
Ja, sehr gerne, Herr Stiebi. Ich glaube, was die Erfahrungen angeht, kann man im Prinzip auf zwei Bereiche blicken. Auch wenn nach der bisherigen NFRD noch keine Pflicht zur externen Prüfung bestand, so haben viele Unternehmen dennoch bisher freiwillig ihre nicht finanzielle Berichterstattung bzw. ihre nicht finanzielle Erklärung und die darin enthaltenen Angaben zur Taxonomieverordnung freiwillig durch einen Wirtschaftsprüfer prüfen lassen. In der Regel mit begrenzter Sicherheit. Daneben haben eine Vielzahl von Unternehmen auch freiwillige Nachhaltigkeitsberichte veröffentlicht, beispielsweise nach den allgemein anerkannten GRI-Standards. Und auch da haben die Unternehmen diese Berichterstattungen freiwillig prüfen lassen. Der zweite Aspekt, den man betrachten muss, ist, dass auch in der Finanzberichterstattung natürlich den nicht finanziellen Risiken bzw. den nachhaltigkeitsbezogenen Risiken eine immer größere Bedeutung zukommt. Und entsprechend können sich nachhaltigkeitsbezogene Risiken beispielsweise in Bewertungsthemen, zum Beispiel im Anlagevermögen, niederschlagen. Es können Rückstellungsthemen betreffen. Das betrifft aber auch nicht finanzielle KPIs im Lagebericht. Das heißt, somit ist das kein gänzlich neues Thema und im Berufsstand seit einigen Jahren entsprechende Erfahrungen vorhanden.
Ja, lieben Dank. Nun wird es aber wahrscheinlich doch so sein, dass aufgrund der, ich sag mal, schieren Menge neu hinzukommender Prüfungen, weil ja der Scope der Berichterstattung jetzt auch ausgeweitet ist, dass doch viele Praxen geben wird, die bisher eher weniger Berührungspunkte mit den Prüfungen hatten. Welche Hinweise, welche Tipps kann man denen geben, um sich auf diese Aufgabe vorzubereiten?
Ja, das Thema der Vorbereitung ist natürlich eine wichtige Frage, weil so wie die Unternehmen sich darauf vorbereiten, müssen sich natürlich auch die WP-Gesellschaften entsprechend darauf vorbereiten. Und das Ganze ist sehr, ich sag mal, vielschichtig. Das heißt, zunächst muss man sich erstmal fragen, ist es eine rein organisatorische Frage? Das heißt, wie soll die Prüfung aufbautechnisch verankert werden? Soll das ein eigener Bereich werden oder soll das vielleicht ein bisschen breiter verankert werden? Daneben spielt natürlich der Aufbau von entsprechender Expertise und Know-how eine ganz große Rolle. Das heißt, um den neuen Anforderungen zur Berichterstattung entsprechen zu können, muss natürlich überlegt werden, baut man eine entsprechende Fachabteilung auf, beziehungsweise hat man da vielleicht schon eine und kann die entsprechend weiter ausbauen. Die Mitarbeiter, die die operativen Prüfungen zukünftig durchführen sollen, müssen natürlich entsprechend fortgebildet werden, und zwar nicht nur in dem Bereich der Anforderungen zur Berichterstattung, das heißt den Anforderungen der CSRD und den ESRS, sondern auch in der Prüfung des Ganzen. Das heißt, es müssen entsprechende Prüfprogramme bereitgestellt werden und entwickelt werden. Es braucht Mustervorlagen, Arbeitshilfen, all das, sage ich mal, Themen, in dem entsprechende Expertise aufgebaut werden muss. Daneben verändern sich natürlich auch die zeitliche und personelle Prüfungsplanung. Das Ganze muss entsprechend angepasst werden. Die Mandanten müssen hier natürlich rechtzeitig einbezogen werden. Man muss erstmal verstehen, was hat der Mandant für Bedarf. Und hinsichtlich der personellen Prüfungsplanung muss man natürlich frühzeitig analysieren, was hat man für Know-how bereits in-house. Braucht man hier möglicherweise Know-how von Experten, also von außen? Gegebenenfalls kommt eine Kooperation mit Dienstleistern in Betracht, beispielsweise wenn es um Spezialthemen geht, wie die Bilanzierung von Treibhausgasen, Scope-3-Prüfungen, Prüfung von Klimarisikoanalysen. All das, sage ich mal, Spezialthemen, die ein entsprechendes Spezial-Know-how erfordern.
Ja, Sie haben zu Beginn das Stichwort Aufbauorganisation ins Spiel gebracht. Was kann man hier im Detail vielleicht noch an Empfehlungen geben?
Ich glaube, das hängt stark vom Status quo ab, wie die Praxis bisher ausgestaltet war. Wenn man bereits vorher schon Prüfungen von nichtfinanziellen Berichten und nichtfinanziellen Erklärungen sowie der Taxonomieangaben vorgenommen hat, dann hat man wahrscheinlich schon eine entsprechende Aufbauorganisation, auf die man entsprechend aufbauen kann und diese entsprechend weiterentwickeln kann. Wenn die Praxis erstmalig sich auf die Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten vorbereitet, dann muss man natürlich erstmal schauen, was hat man für eine Praxisstruktur, was hat man für eine Mandantenstruktur. Das macht natürlich Sinn, entsprechend in die Überlegungen mit einzubeziehen. Und ich hatte es schon erwähnt, man muss natürlich schauen und sich überlegen, welche Einheiten bzw. welche Abteilungen in der WP-Praxis denn auch künftig im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung die Prüfung durchführen werden. Gegebenenfalls will man Beratungsleistungen anbieten. Das heißt, wie gesagt, all das Themen, die man sich organisatorisch auch überlegen muss. Daneben sind natürlich der Nachhaltigkeitsbericht und der Finanzbericht jetzt zukünftig viel stärker integriert, zum einen durch die Verankerung im Lagebericht, aber auch natürlich inhaltlich ergeben sich viele Schnittstellen. Das heißt, da bietet es sich an, bereits Schnittstellen zu den Prüfungsteams der Finanzberichterstattung in der Aufbauorganisation frühzeitig mit zu berücksichtigen.
Ja, ganz wichtiges Stichwort, was schon gefallen ist, das ist das Thema Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hinblick auf diese neuen Aufgaben im Zuge der CSRD oder jetzt eben auch der Umsetzung des nationalen Rechts fällt immer wieder das Stichwort Grandfather-Regelung oder Grandfathering, ein nicht ganz selbsterklärender Begriff. Vielleicht können Sie kurz schildern, was es damit auf sich hat und wie man den daraus resultierenden Anforderungen gerecht wird.
Ja, sehr gerne. Die sogenannte Grandfather-Regelung betrifft die Anforderungen beziehungsweise sind eigentlich Erleichterungen an bereits bestellte Wirtschaftsprüfer, die sich auch als Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts registrieren lassen müssen. Und die Erleichterung ist, dass es hierfür keiner Extraprüfung bedarf, die es zukünftig der Fall sein wird, sondern hier reicht es, eine entsprechende Fortbildung nachzuweisen. Und in der Begründung zum Regierungsentwurf ist hier ausgeführt, dass eine Schulung im Umfang von rund 40 Stunden dafür ausreichend sein wird. Die entsprechenden Inhalte, was zu schulen ist, das wird entsprechend auch näher definiert und entsprechend festgelegt. Das IDB bietet hier beispielsweise auch für die Mitglieder eine entsprechende 40-stündige Fortbildung an, mit der die Voraussetzungen für so eine Registrierung als Nachhaltigkeitsprüfer geschaffen werden können. Allerdings sind neben dem Grandfathering natürlich auch zu berücksichtigen, dass sämtliche andere Mitarbeiter der WP-Praxis, die sich künftig mit der Prüfung von Nachhaltigkeitsberichterstattung befassen werden, in den entsprechenden Inhalten zu schulen sind. Mit der CSED wird natürlich das Sollobjekt nochmal neu definiert. Das heißt, es kommen neue Berichtsstandards, die SRES, es kommt die Taxonomieverordnung mit den entsprechenden delegierten Verordnungen. Und auch die Anforderungen aus den Prüfungsregeln werden sich entsprechend ändern. Eine Herausforderung hier sind beispielsweise, dass die künftigen Prüfungsstandards der EU noch nicht entsprechend verabschiedet sind. Und an der Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis, dass es neben dieser Schulung zum Grandfathering auch einen IDB Sustainability Auditor Lehrgang gibt, der entsprechend umfassend ist und der aus zwei Modulen besteht mit einer entsprechenden Prüfung. Und der eben diese umfassenden neuen Regelungen auch nochmal entsprechend vermittelt.
Ja, lieben Dank für diese umfangreichen Ausführungen. Ich glaube, das ist auch der Bedeutung dieses Themas Aus- und Fortbildung sehr gerecht geworden. Wenn wir uns auch jetzt nochmal der praktischen Prüfungsdurchführung zuwenden, so wissen wir aus der Finanzberichterstattung, dass wir Prüfprogramme haben, wir haben Tools, wir haben Musterunterlagen, wir haben Arbeitshilfen. Es ist mehr als naheliegend, dass wir das auch für die Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung brauchen. Wie kann man die Entwicklung, die Generierung dieser Unterlagen, den Prozess, den es dazu braucht, in der eigenen Praxis sinnvoll anstoßen?
Ich glaube, hier macht es wieder Sinn zu unterscheiden. Ist es eine WP-Praxis, die bereits entsprechende Unterlagen aus Prüfungen von nichtfinanziellen Erklärungen hat? Dann kann ich natürlich auf diesen aufsetzen, muss aber natürlich berücksichtigen, dass mit den Änderungen zum Sollobjekt diese natürlich nicht mehr ganz passen und entsprechend möglicherweise auch umfangreich noch zu überarbeiten sind. Wie gesagt, die Regelungen zum Sollobjekt sind entsprechend andere und auch das Thema Prüfung wird noch mal ein paar Besonderheiten mit sich bringen. Für WP-Praxen, die sich erstmalig mit der Entwicklung derartiger Dokumente beschäftigen, ist es natürlich ratsam, sich zeitnah mit den entsprechenden Anforderungen auseinanderzusetzen, zeitnah damit zu beginnen, entsprechende Prüfungsprogramme aufzusetzen. Und der bisherige Prüfungsstandard ESAI 3000, den man für die Prüfung der nichtfinanziellen Erklärung verwendet hat, kann natürlich hier zugrunde gelegt werden, wenn man möglicherweise schon Prüfungsprogramme hatte, die auf diesem Standard aufgebaut haben, auch wenn es Prüfungen waren, die nicht finanzieller Natur waren. Die Konzeption ist grundsätzlich sozusagen gleichermaßen und kann entsprechend verwendet werden. Ansonsten kann man natürlich aber auch an dem gerade verabschiedeten Prüfungsstandard ISSA 5000 natürlich sich orientieren, der, auch wenn der im Moment noch nicht final veröffentlicht wurde, aber die Veröffentlichung dürfte sich eigentlich in den nächsten Wochen vollzogen werden. Ja,
ja, genau. Zu dem Thema Unterstützungsleistung des IDW. Sie hatten darauf hingewiesen, was unser Haus im Bereich Aus- und Fortbildung da im Moment anbietet. Nun brauchen wir natürlich auch, ich sage mal, einfach auch drumherum noch mehr, ich sage mal in Anführungszeichen, Guidance, fachliche Unterstützungen, was Details angeht, die sich jetzt eben aus der erstmalige Anwendung gerade auch der ESRS ergeben. Können Sie kurz schildern, welche Unterstützungen, welche Verlautbarungen oder sonstige Materialien es vom IDW dazu gibt?
Ja, gerne. Das IDW ist ja hier zum Glück in verschiedenen Arbeitskreisen und Arbeitsgruppen recht aktiv und hat entsprechend verschiedene fachliche Veröffentlichungen veröffentlicht. Beispielsweise zur Berichterstattung nach Artikel 8 der Taxonomieverordnung gibt es hier bereits zwei FAQ-Dokumente, die sich mit verschiedenen Fragen und Antworten rund um die Taxonomie-Berichterstattung beschäftigt. Und das Ganze wird auch anlassbezogen aktualisiert. Daneben gibt es für das Thema CSRD und SRES den sogenannten IDW RSFAP 100, der sich auch mit verschiedenen Fragestellungen rund um die SRES beschäftigt. Teilweise sind ja die SRES auch auslegungsbedürftig. Dort gibt es fünf finale Module, die verschiedene Fragestellungen adressieren. Vier Module sind im Entwurf veröffentlicht und es sollen aber auch sukzessive weitere Modulentwürfe hinzukommen, die sich dann mit weiteren Fragestellungen beschäftigen. Daneben das Thema nachhaltigkeitsbezogenes IKS ist auch ein wichtiger Bereich und da bekommen wir zumindest auch immer wieder von unseren Mandanten die Rückmeldung, dass das ein sehr schwer handgreifbares Thema ist. Auch da gibt es einen IDW-Praxishinweis, der sich mit der Ausgestaltung des nachhaltigkeitsbezogenen IKS beschäftigt, sehr praxisorientiert und der die Besonderheiten nochmal des nachhaltigkeitsbezogenen IKS im Verhältnis zum finanziellen IKS nochmal hervorhebt. Und auch zur Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung mit Limited Assurance ist es geplant, ein IDB-FAQ-Dokument entsprechend zu veröffentlichen.
Ja, ein breiter Kanon sozusagen von Verlautbarung, von Arbeitshilfen, von Materialien. Ich glaube, man kann sicher sein, Sie haben das gesagt, dass das jetzt erstmal ein laufender Prozess sein wird. Die Anwendungsfragen kriegt man ja gar nicht hier in kurzer Zeit abgearbeitet. Nicht? Und aus der praktischen Prüfung heraus treten jetzt immer wieder neue ein. Insofern glaube ich, werden wir noch lange Zeit sozusagen mit der Fortführung dieser Materialien beschäftigt sein. Vielleicht am Ende nochmal ein ganz praktischer Blick auf ergänzende Unterstützungsleistungen, die vielleicht auch unmittelbar jetzt noch bei der Prüfungsdurchführung helfen. Was können wir da noch als Angebot für die Zuhörerinnen und Zuhörer bieten?
Ja, gerne. Auch hier ist das IDW sehr aktiv und arbeitet derzeit an konkreten Hilfestellungen, beispielsweise zu einzelnen Schritten mit Leitfäden hier zu unterstützen, mit Checklisten, mit Mustern, die entsprechend bereitgestellt werden sollen. Die Hilfestellungen werden in ein neues Modul des bekannten IDW-Qualitätsmanagements-Handbuch integriert werden und richten sich vor allem an mittelständische WP-Praxen, die erstmals Nachhaltigkeitsberichte für das Geschäftsjahr 2025 prüfen werden. Und das Modul soll in Form einer sogenannten Einführungsversion zur Verfügung gestellt werden, das insbesondere Arbeitshilfen für die frühen Prozessschritte der Prüfung enthalten soll. Das Ganze soll in der ersten Jahreshälfte 2025 erscheinen und dann aber auch sukzessive weiter ausgebaut werden. Und was bereits für das vierte Quartal dieses Jahres quasi noch erscheinen soll vom IDW-Verlag, ist ein sogenannter ESRS-Vollständigkeitscheck. Worum geht es hier? Das soll eine webbasierte Anwendung sein, die bei der Ermittlung der zu berichtenden Angabepflichten nach den ESRS unterstützen soll, wenn auf Basis der Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse des Mandanten klar ist, welche Themen hier angesprochen werden.
Ja, ganz lieben Dank. Wir sind damit auch am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Auch im Namen aller Zuschauerinnen und Zuschauer, lieben Dank, Frau Fischer, dass Sie uns hier Rede und Antwort gestanden haben. Ich glaube, wir erkennen und wissen alle, auch aus den vorherigen Podcast-Folgen, dass das Ganze große Herausforderungen für unseren Berufsstand mit sich bringt. Wir haben aber auch gesehen, dass es eben und gehört, dass es Möglichkeiten gibt, sich da eben drauf vorzubereiten. Insofern hoffen wir sehr, dass wir Ihnen dazu ein paar erste Hinweise und Tipps hier in dieser Folge geben konnten. Sie finden alle angesprochenen Materialien, ergänzende Themen auf unserer Homepage zum Thema Nachhaltigkeit und ja, schauen Sie rein, gucken Sie, was Sie brauchen, was Ihnen konkret hilft. Auch die Podcast-Reihe ist dort ja erhältlich. Und ja, mit nochmaligem Dank an Sie, Frau Fischer, verabschieden wir uns und sagen bis zum nächsten Mal. Freuen uns, wenn Sie in den nächsten Folgen wieder dabei sind. Und ja, bleiben Sie uns gewogen und vor allen Dingen gesund. Herzlichen Dank.
Schön, dass Sie dabei waren. Machen Sie sich weiterhin fit für die Nachhaltigkeit und verpassen Sie keine Folge. Die Podcasts finden Sie auf den gängigen Podcast-Plattformen. Haben Sie Anregungen oder Wünsche? Schreiben Sie uns eine Mail unter info@idw.de. Wir freuen uns über Ihre Post.